eine entgeltliche Einschaltung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Wer stapft durch den Wald, erklärt dabei die Welt und gestaltet aktiv die Zukunft mit? Eine Elementarpädagogin beim Kindergartenausflug. Aber Spaß beiseite. Das Bildungssystem ist auf der Suche nach engagierten Elementarpädagoginnen und Pädagogen sowie Lehrkräften und hat aus diesem Grund viele neue Möglichkeiten für den Berufseinstieg geschaffen. So ist für jeden etwas dabei, zum Beispiel auch für QuereinsteigerInnen. Jede und jeder kann für sich unter gewissen Voraussetzungen, aber unabhängig von seinem Alter, die Entscheidung treffen, sich in einem pädagogischen Beruf in der Gesellschaft zu engagieren. Wenn auch du Lust hast, in der Schule oder im Kindergarten aktiv die Zukunft von Kindern mitzugestalten, dann schau auf die Webseite klassejob.at. Dort zeigen Personen, die bereits selbst PädagogInnen oder QuereinsteigerInnen sind, aus erster Hand, was das Tolle an ihrem Beruf ist. Und du findest alle Informationen zu den Ausbildungswegen und Jobmöglichkeiten im pädagogischen Bereich.
Alles faszinierte mich. Die bunten Lichter, die grell geschminkten Frauen, die Art, wie sie sich bewegten, ihre Stimmen und all die ordinären Worte, die sie einem ins Ohr flüsterten. Ich merkte gar nicht, wie ich in diesen Sumpf geriet und immer tiefer in ihn hineinsackte. Stets ging es ein paar Tage gut, dann überkam mich wieder eine Sucht.
Drama.
Carbonara.
Spaziert, hereinspaziert, Drama Carbonara erobert die Bühne.
Kommt zur großen Drama Carbonara Podcast Revue am 15. Juni in der Kulisse Wien.
Erst ein Schnitzel und ein Glaserl,
dann eine skandalöse Geschichte. Und zum Schluss ein Finale Grande.
Und freut euch auf unsere Special Guests aus dem Drama Carbonara Universum.
Holt euch die Tickets ab sofort auf Ö-Ticket und Kulisse.at. Kommt zu uns nach Wien und bringt eure Liebsten, eure Freunde und alle Vögel und Verwandten. Wir sehen uns,
wir freuen uns.
Juhu, Bussi.
Bussi.
Juhu. Und jetzt geht's weiter mit unserer Geschichte.
Willkommen zur nächsten Folge von Drama Carbonara. Wie jedes Mal, ich möchte euch herzlich begrüßen am Tisch zusammen mit Jasna. Sag doch mal Hallo. Nochmal Hallo.
Hallo.
Jetzt nochmal. Ganz deutlich, Jasna.
Ganz deutlich, Jasna.
Hallo.
Super. Und sag doch auch du, liebe Tatjana, mal Hallo.
Ja, grüß euch.
Grüß euch. Also, willkommen zur nächsten Folge. Wir freuen uns sehr. Wie immer sitzen wir hier am meinem runden Tisch mit Snacks und vielen, vielen, vielen neuen Magazinen aus dem Kelter Verlag. Und wir haben eine neue Geschichte recherchiert, und zwar dieses Mal aus, Moment, wie heißt der? Wie heißt
die? Ah, Entschuldigung. Mein Bekenntnis.
Mein Bekenntnis, 3.19, schonungslos, offen und ehrlich. Und es geht heute um eine Geschichte aus dem Rotlichtmilieu. Möchtest du uns mehr erzählen, liebe Tatjana?
Es geht um eine Geschichte, es wird erzählt von Robert K. 36, eine Männergeschichte. Also das ist etwas ganz Besonderes.
Kommt nicht so oft vor im Schnitt.
Ja, kommt nicht so oft vor, aber wir finden sie. Die Geschichte ist überschrieben mit Bordellsucht und sie heißt Ich war süchtig nach dem Rotlichtmilieu. Und der Mann auf dem Stockfoto, ich würde sagen, zwischen, sagen wir, geben wir ihm fesche 48 oder noch jünger. Älter ist er nicht.
36.
Nein, er ist 36, aber der Mann auf dem Stockfoto ist keine 36.
Na, der ist. Ja, 46 ist gut.
Ah, 46.
So ein bisschen Richard Gere-Verschnitt, oder?
Ein bisschen ein Richard Gere-Verschnitt gebildet, würde ich sagen.
Der könnte auch schon 50 sein.
Ja, ja, eben. Sagen wir so Ende 40, gut aussehend, Hemd, schaut denkerisch ins Nichts. Bordell nicht unattraktiv.
Also er schaut jedenfalls aus wie eher so ein Bordellbesucher und jetzt nicht wie so ein Nein, er schaut eigentlich.
Er schaut aber aus wie der Chef, in dem er sich verlieben könnte oder so.
Schaut nett aus, der Trainer. Aber vielleicht ist es ja so Pretty Woman-artige Geschichte.
Vielleicht ist es eine Pretty Woman-artige Geschichte.
Weil nämlich diese Geschichte haben wir ganz spontan ausgewählt und niemand von uns kennt sie. Mhm. Ist eine Premiere.
Da-da-da. Also gut. Eigentlich begann alles mehr oder weniger harmlos. Nach einer Betriebsfeier kamen ein paar Kollegen auf die Idee, einen Sexclub zu besuchen.
Nach einer Betriebsfeier?
Ja, ist ein Klassiker.
Ja, so Weihnachtsfeier angesoffen. Bank.
Wirklich? Macht man das so?
Ja. Sind wir bis am Männerverein. Mhm. Immer. Ja.
Natürlich hatte ich meiner Frau gegenüber ein verdammt schlechtes Gewissen. Hätte ich gewusst, wie alles enden sollte, wäre ich niemals dorthin gegangen.
Oh Gott.
Also Robert K36 hat Folgendes erlebt. Die Betriebsfeier war ganz lustig gewesen. Man hatte getanzt, gelacht und natürlich auch getrunken. Ein kleiner, harmloser Flirt mit den Kolleginnen gehörte irgendwie auch dazu. Die Atmosphäre war aufgekratzt, ja, ausgelassen gewesen und selbst der sonst etwas steife Chef war aus sich herausgegangen.
Das nervt mich jedes Mal. Dieses, warum muss das so sein? Warum gehört das so dazu? So?
Deswegen macht man Betriebsausflüge.
Na, dieses, das ist dann ausgelassen sein muss an so einem Betriebsdings, oder? Warum muss man dann plötzlich so flirty mit den Kollegen werden? Warum ist das dann so?
Ja, und hat alle auch so Ruheängste in offenen Hemden, die dann so.
Ja. Wo dann plötzlich der Chef glaubt, total ausgelassen mit dir umgehen zu können, weil wir sind ja heute alle so locker.
Und am nächsten Tag ist voll awkward mit allen.
Das stimmt. Am nächsten Tag ist dann immer voll awkward mit allen. Und alle haben irgendwelche Geschichten erzählt, die sie dann niemals hätten sagen sollen.
Auch. Solche Geschichten. Wer geht denn ins Bordell? Wissen wir alle nicht so genau, ne?
Ja, ich kenne 3 Leute. Gehen schon ein paar Leute ins Bordell.
Der geht ab und zu ins Bordell. Mhm. Don't ask me, warum ich das meine. Betriebsfeier.
Okay. Wirklich?
Nein, keine Ahnung.
Nein, ich kenne niemanden, der da hingeht.
Also es hat dir niemand erzählt?
Ja, es hat mir niemand erzählt.
Wir kennen sicher alle einige. Mhm. Weil das ist schließlich eines der erfolgreichsten Businesses immer noch so.
Also ich hab einmal alle Männer, die ich kenne, durchgefragt, ob sie schon einmal im Bordell waren. Und ich habe niemanden gefunden, der nicht im Bordell war.
Nein, das viele, glaube ich, nicht zugeben würden.
Nein, also tatsächlich, es haben alle zugeben. Es haben alle zugeben. Ich kenne keinen einzigen Mann, der noch nicht mit einer Nutte geschlafen hat.
Ach so, der noch
nicht? Deinen Mann habe ich nicht gefragt. Das ist der Einzige, den ich wahrscheinlich nicht gefragt habe.
Aber selber
warst du. Ich habe keinen gefunden.
Danke. Und Frauen?
Echt jetzt?
Kennen wir Frauen, die schon mit
keine, habe ich nie gefragt.
Ich habe nie Zeit dafür.
Keinen. Also ich kann das vorstellen. Alle.
Okay, das crazy.
Echt?
Ja. Alle. Alle irgendwann.
Nach Betriebsfahren.
Ja, irgendwann haben sie es alle mal ausprobieren müssen.
Warte ganz kurz.
Okay, ich lese jetzt mal weiter, ja. Ich sehe schon, es ist ein interessantes Thema. Okay. Nehmen wir noch einen Absacker, fragte Lars Heimann, als die Feier schon fast zu Ende war. Gute Idee, stimmte ein anderer Kollege zu und winkte der Bedienung. Aber doch nicht hier in diesem Laden, blockte Lars ab. Ich habe da eine viel bessere Idee. Ich kenne da so eine Bar. Es ist nicht weit von hier. Lauter schnuckelige Häschen, kann ich euch sagen. Eine süßer als die andere. Der andere Kollege war hellauf begeistert, ich jedoch nicht. Boah, ich weiß nicht so recht, begann ich zögernd. Nun mach mal einen Punkt, sagte Lars spöttisch. Du wirst uns doch nicht erzählen wollen, dass du noch nie in einem Puff gewesen bist. Bin ich auch nicht, gab ich zu. Das war die Wahrheit. Dafür hatte es für mich noch nie einen Anlass gegeben. Nicht in der Jugend und auch heute schon gar nicht, denn meine Frau Beate ist sehr attraktiv und ich vermisste im Bett absolut nichts. Wir geben einander alles. Einmal ist immer das erste Mal, Robert, flachste Lars. Oder bist du zu feige? Das bestimmt nicht, gab ich zurück. Aber ich wüsste nicht, was ich dort zu suchen hätte.
Na was schon, fragte Martin, der andere Kollege, grinsend. Wer isst schon jeden Tag Schweinefleisch?
Darf ja auch mal Rind sein.
Oh,
fiel Lars feixend ein.
Ekelhafter Vergleich.
Bäh.
Nein, ekelhaft. Das ist so unfassbar frauenverachtend. Das
ist wirklich grauslig.
Scheiße.
Wer isst schon jeden Tag Schweinefleisch?
Schweinefleisch. Darf ja auch mal Rind sein.
Darf doch auch mal ein Hühnchen sein.
Also nichts gegen so.
Und jetzt, ihr regt euch auf, aber jetzt wird es grausiger. Oder noch besser, etwas vom Kalb. Etwas bitte. Schönes,
oh, Junges,
Zartes.
Oh, ich
schwärmte Martin fast entzückt.
Schlimm. Oh Gott. Bäh. Kann man das, aber das heißt natürlich nicht die Vegetarier-Version, ne?
Können wir das auf Vegetarisch
lesen? Können wir das auf Vegetarisch lesen?
Lies es.
Jungerbsen.
Lies es bitte auf Vegetarisch vor.
Na was schon, fragte Martin, der andere Kollege grinsend. Wer isst schon jeden Tag geräucherten Tofu? Da darf ja auch mal Seitan sein, fiel Lars wachsend ein. Oder noch besser, etwas Zartes, Schönes, Jungerbsen, schwärmte Martin fast verzückt. Was euch was Besseres
einfällt. Der absurdeste Scheiß, aber ich liebe es. Okay.
Seitan.
Es darf doch auch mal Seitan sein.
Es darf doch auch mal Seitan sein. So richtig verstehen konnte ich das nicht. Nun, ich muss sagen, dass Martin Junggeselle war. Bei Lars war es ein offenes Geheimnis, dass er seine Frau nach Strich und Faden betrog. Sie wusste das wohl und ging, vielleicht auch aus Frust, immer mehr in die Breite.
Gebitte.
Eine schöne Geschichte.
Ja.
Für Lars, ich freue mich schon auf die Kommentare.
Für Lars ein weiterer Grund, ihr untreu zu sein.
Natürlich.
Offensichtlich.
Natürlich.
Natürlich.
Oh
immer,
mein Gott.
Immer mehr in die Breite, die Blade.
Selber schuld, gell, im Endeffekt. Nein, was lässt sie sich so gehen?
Das gibt's ja nicht. Nur bitte, ich meine,
sie hat
gibt
ja,
nur
ja,
eine Schlussfolgerung.
Sie hat es jetzt herausprovoziert. Ich meine,
herausprovoziert hat sie es.
Total.
Okay, zugeben muss ich, dass ich tatsächlich einiges mehr getrunken hatte, als dies gewöhnlich der Fall ist. Da passiert es dann schon mal, dass die Gedanken nicht mehr ganz so klar sind und man sich leichter zu einem Blödsinn verleiten lässt.
Blödsinn.
Überdies wollte ich vor den Kollegen nicht als Feigling dastehen. Ich wusste ja, wie oft dann in der Firma heimlich hinter den Rücken der Betreffenden gewitzelt wurde. Ich konnte ja auch nur etwas trinken und musste mich nicht auf das einlassen, was meine Kollegen vorhatten. Also sagte ich zu und wir machten uns auf den Weg.
Jura!
Häschenclub leuchteten die Neonbuchstaben. Von außen wirkte das eher unscheinbar. Ein altes Backsteinhaus, durch dessen Fenster kein Lichtschimmer nach außen drang.
Es roch modrig.
Voll. Alle jungen Frauen waren eingesperrt ohne Pass. Das Licht drinnen war schummrig. Zunächst konnte ich gar nichts erkennen. Wir steuerten auf die Theke zu. Dort trafen wir auf eine üppige Blondine. Und wenn ich üppig sage, dann meine ich das auch so. Der Einblick, den
üppig,
sie gewährte,
so
war ziemlich tief.
Hat den Text, hat diese Geschichte ein Mann oder eine Frau geschrieben?
Das wissen wir nicht.
Aber was glaubt ihr?
Eine Frau.
Na, das könnte auch ein Mann geschrieben haben.
Es könnte auch ein Mann geschrieben haben. Ich glaube, dass es eine Frau geschrieben hat. Weil jetzt sagt nämlich die, also ich war, ja, vielleicht war es auch ein Mann, aber.
Lesen wir den letzten Satz.
Der Einblick, den sie gewährte, war ziemlich tief. Na, ihr Lümmelchen? Fragte sie mit verrauchter Stimme und beugte sich herüber mit ihrem Ausschnitt, mit ihrem Dekolleté, haben wir gerade gehört, gell? Womit kann ich euch verwöhnen?
Unter den vermutlich angeklebten und pechschwarz getuschten Wimpern blickten uns vertrante Augen an. Die Dame schien auch schon einiges intus zu haben. Das klingt alles nach einer total abgeranzten, grausigen Hinterhofbude, oder? Häschenclub, Neonbuchstaben, kein Licht, Backsteinbau, riecht komisch und die Eude hat vertrante Augen.
Das ist leider die Realität.
Ja, das ist wahrscheinlich, das ist, vielleicht hat es doch ein Mann geschrieben. Ja? Gut. Das ist ein Erlebnisaufsatz. Lars bestellte 3 Bier. Geht nur als Gedeck, also mit Sekt oder mit Schnaps. Macht 12 € pro Nase. Das sagte sie richtig ungerührt und in einem Ton, als würde sie uns eine Streichholzschachtel verkaufen. Ich schluckte, ein stolzer Preis, und so toll war das nun hier auch wieder nicht, einschließlich der Dame hinter dem Tresen. Nach meiner Meinung war die Blüte ihrer Jahre schon eine Weile dahingerauscht.
Sie war bereits 23.
Keine Jungerbsen mehr.
Keine Jungerbsen mehr. Wir nahmen die Gedecke und gaben der Üppigen schließlich auf ihr ständiges Betteln hin auch noch einen Drink aus. Wohl fühlte ich mich nicht. Und dann geschah etwas Seltsames. Ich spürte eine Hand in meinem offenen Hemd und drehte mich um. Eine Frau sah mich an, ach was, nicht ganz eine Frau, in meinen Augen noch fast ein Kind.
Na, gebitte.
Ihr wollt euch gruseln, ihr seid genau richtig hier.
Deswegen Häschenclub, oh Gott.
Das ist, glaube ich, realer als echt, als man es denken. Okay.
Wollen wir uns nicht da drüben hinsetzen?
Fragte sie. Wir finden es in Wirklichkeit natürlich nicht witzig. Nein. Wir lachen wie die Charlotte Roche an Stellen, die uns zutiefst peinlich sind und uns schmerzhaft berühren. Ja. Ihr Gesicht, dieses Make-up, alles faszinierte mich plötzlich. Ich konnte es mir nicht erklären. Sie nahm meine Hand und führte mich zu einer der Nischen. Sie schaffte es, mich dazu zu bringen, eine Flasche sündhaft teuren Sekt zu bestellen. Mir war, als würde der Boden unter meinen Füßen weggleiten. Sie nannte sich Ina und war knapp über 20. Und ich denke mal, sie erzählte mir genau das, was ich hören wollte. Das tat sie bestimmt bei jedem Freier. Heute weiß ich, dass Prostituierte alles Mögliche erzählen, um einen Freier ins Bett zu kriegen. Ich habe viele einfühlsame und raffinierte Dirnen kennengelernt, die geradezu ein Gespür für das hatten, was die Männer sich wünschten.
Drama Carbonara, Baby.
Hereinspaziert, hereinspaziert, Drama Carbonara erobert die Bühne.
Kommt zur großen Drama Carbonara Podcast Revue am 15. Juni in der Kulisse Wien.
Erst ein Schnitzel und ein Glaserl, dann eine skandalöse Geschichte.
Und zum Schluss ein Finale Grande.
Und freut euch auf unsere Special Guests aus dem Drama Carbonara Universum. Holt euch die Tickets ab sofort auf ÖTicket und Kulisse.at.
Kommt zu uns nach Wien und bringt eure Liebsten, eure Freunde und alle Vögel und Verwandten. Wir sehen uns.
Wir freuen uns.
Juhu, Bussi.
Bussi.
Juhu.
Und jetzt geht's weiter mit unserer Geschichte.
Okay. Ina schaffte es tatsächlich, mich nach oben zu schleppen. Es war mehr ein Film, der vor meinen Augen ablief. Ob es wirklich so toll war, kann ich gar nicht sagen. Angebissen hatte ich auf jeden Fall und ahnte nicht, wie sich das weiterentwickeln würde. »Du bist so komisch, Robert«, sagte Beate ein paar Tage später. »Bedrückt dich etwas?«
Betrügt dich etwas.
Betrügt
betrügen
mich
etwas. Ich kann nur betrügen.
Das wäre so ein toller Freudscher.
Betrügt mich etwas. Ich schüttelte den Kopf. Nein, es ist nichts. Es gab ein bisschen Ärger in der Firma, aber nicht Rede wert. Natürlich bedrückte mich etwas. Es war der Bordellbesuch und ich war einige Male nahe daran, Beate alles zu erzählen. Doch das hätte sie wohl sehr, sehr verletzt. Das wollte ich nicht, denn ich liebte sie wirklich sehr. Wir vergaßen das und ich versuchte, mich so normal wie nur möglich zu benehmen, um keinen Argwohn zu erwecken. Es schien sich alles wieder einzupendeln, doch dann eines Abends, als Beate ihre Mutter besuchte, überkam mich ein unwiderstehliches Kribbeln. Ich musste raus und stand dann, wie genau weiß ich nicht mehr, wieder vor diesem Club. Diesmal schlief ich mit einer, die sich Martina nannte. Ich versichere, dass keine Emotionen im Spiel waren. Ich weiß nicht, was es war, das mich so angezogen hatte. Ich fand einfach keine Erklärung dafür. Hinterher kam ich mir richtig schmutzig vor und nahm mir vor, das nie wieder zu tun. Doch ein paar Tage später war es wieder soweit. Dieser Drang überkam und überwältigte mich. Ich musste einfach losziehen.
Aber dass er nicht zur selben geht, dass er nicht wieder zur Ina geht, sondern sich diesmal dann gleich jemand anderen nimmt, oder? Umso unerklärlicher eigentlich.
Es geht nicht um Emotionen.
Es geht um einen Film.
In unserer Stadt gibt es ein Bordellviertel. Dort stehen die Frauen auf der Straße. Gewagt gekleidet sind sie und kommen auf einen zu. Wenn ich so angemacht wurde, spürte ich in gewisser Weise eine Befriedigung. Aber es war wohl auch so etwas wie Jagdlust. Ich musste das Gefühl haben, eine Frau zu erobern. Dass sie mich im Grunde eroberte, wurde mir gar nicht so richtig bewusst, denn ich handelte wie in einem Fieber. Alles faszinierte mich. Die bunten Lichter, die grell geschminkten Frauen, die Art, wie sie sich bewegten, ihre Stimmen und all die ordinären Worte, die sie einem ins Ohr flüsterten. Ich merkte gar nicht, wie ich in diesen Sumpf geriet und immer tiefer in ihn hineinsackte. Stets ging es ein paar Tage gut, dann überkam mich wieder eine Sucht.
Aber alle paar Tage bitte, oder? Das ist ja uroft.
Natürlich.
Und was sagt er ihr, wenn er geht?
Ja.
Natürlich wunderte sich Beate darüber, dass ich oft halbe Nächte unterwegs war. Ich entschuldigte es damit, dass ich an der neuen Computeranlage zu arbeiten hatte, die der Betrieb angeschafft hatte. Und das sei nun mal nur nachts möglich, da die Anlage tagsüber in Betrieb sein musste. Meine Frau schöpfte keinen Verdacht. Eifersucht war ja für uns beide immer ein Fremdwort gewesen. Dann sagte mir Beate, dass sie schwanger war. Endlich! Denn wir hatten uns so lange schon nach einem Kind gesehnt. Deutlich spürte ich, dass ich mein Leben ändern müsste. Wir hatten es uns doch immer so sehr gewünscht, eine glückliche Familie zu sein. Ich riss mich zusammen, so gut es ging. Doch ich stand im Bann der Nutten.
Oh Gott. So soll die Geschichte heißen.
Im Bann der Nutten.
Ich brauchte sie und ich wusste nicht, warum. Ein paar Tage später strich ich wieder herum. Die Jüngeren interessierten mich gar nicht mehr so sehr. Eher die Älteren faszinierten mich. Sie waren richtig ordinär und ich konnte sie beleidigen und beschimpfen. Das hätte eine normale Frau nicht mitgemacht.
Was? Aha, jetzt geht er voll in die Untiefen seiner selbst.
Sehr creepy.
Ich war auch schon oft beklaut worden, hatte K.O.-Tropfen ins Getränk bekommen und war an den Mülltonnen eines Hinterhofs aufgewacht.
Was? Vermutlich
hat er? Ja. Vermutlich hatten mich Zuhälter dorthin geschleppt, nachdem ich bewusstlos geworden war. Das schreckte mich nicht ab.
Was ist los plötzlich?
Es wird noch schlimmer. Und dann kamen Erpressungen. Dieses Milieu ist sehr clever. Nicht nur mit Prostitution werden Geschäfte gemacht, sondern auch mit allem, was diesen Dunstkreis umgibt. Ich sollte zahlen, andersfalls würde meine Frau von allem erfahren. Sie
erpressen sehen auch noch.
Das ist übrigens ein Stockfoto, ziemlich gruseliges, mit der Unterschrift: Auf dem Straßenstrich packte mich oft das Jagdfieber. Vielleicht wolltest du das Bild kurz beschreiben.
Ah ja, okay. Ja, Linzer Straße. der kürzeste Minirock überhaupt.
Ein Gürtel aus Spitze.
Ja, aber es ist ein Kleid, schau.
Ja, ja, es ist ein, der Gürtel,
ja, ja, genau,
eine sarkastische,
genau.
Bemerkung zum Kleid.
Super, super, super High Heels. Lange,
ja, im Auto,
lange,
ne?
Beine, lange blonde Haare, er im Auto, aber als Beifahrer.
Sitzt du auf der falschen Seite?
Ja.
Ja, gleich alles erkannt. Übrigens, wie immer hier der kleine Hinweis. Auf unserem Instagram-Account, Drama Carbonara, findet ihr wie immer die abfotografierten Stockfotos, damit ihr mit uns ganz in die Welt der Geschichten eintauchen könnt. Also, Und ich zahlte zuerst wenig, dann immer mehr. Schließlich konnte ich mir das nicht mehr leisten. Und doch ließen mich die Bordelle nicht mehr los. Seelisch konnte ich mich als Wrack bezeichnen. Ich zitterte, trank viel zu viel Alkohol und jedes kritisierende Wörtchen meiner Frau brachte mich auf die Barrikaden. In der Arbeit bekam ich mehrmals einen Rüffel, denn ich war unkonzentriert und abwesend. Meine Gedanken kreisten nur noch um diese Frauen, um diese dieses rätselhafte Flair, in dem ich wie in einem Spinnennetz gefangen war. Mir ekelte vor mir selbst. Ich kam mir wie der letzte Dreck vor und immer wieder musste ich hin und immer wieder tat ich es. Wahnsinnig viel Geld ging drauf. Hinter dem Rücken meiner Frau löste ich ein Sparbuch auf und verjuckste das Geld in den Bordellen. Hin und her gerissen zwischen Lust und Scham pendle ich durch mein Leben, das mir manchmal gar nicht mehr lebenswert erschien. Ich dachte daran, mich umzubringen. Und dazu fehlte mir der Mut. Denn wäre ich tot gewesen, hätte ich keine Nutte mehr besuchen können.
Oh mein Gott! Was? Drama Carbonara.
Was ist mit seinem Kind?
Ja, wo ist dieses Kind? Hallo. Was ist nur überhaupt los mit ihm? Der war doch Gott. Am Anfang ganz normal, der Arme.
Den hat da irgendwas Tiefenpsychologisches ist da passiert. Ha?
Hier.
Genau.
Mein Gott. Furchtbar.
Also ging das Spiel weiter. Heimlich, verstohlen und mit einem schlechten Gewissen, so wie dem täglichen Vorsatz, es nie wieder zu tun. Ich kämpfte und verlor immer wieder diesen mörderischen Kampf. Meine Verzweiflung war namenlos. Für eine Beichte bei Beate war es längst zu spät. Sie würde mir das nie verzeihen können, denn sie war sehr aufrichtig und geradlinig. Und ich fürchtete mich auch vor dem Schmerz, den ich meiner Frau zufügen würde. Ich liebte sie doch wirklich und wusste eigentlich nicht, was meine nächtlichen Streifzüge zu bedeuten hatten. War ich vielleicht krank? Psychisch krank?
Offensichtlich.
Ich wusste
so wie
er
sie
es nicht.
Und so,
Prognose,
oder?
Ja.
Prognose, also, ja.
Diagnose, ja. Sie sind krank.
Offensichtlich.
Und dass es eben, ja stimmt, dass sie beschimpft und
dass
so.
Dass sie beschimpft so und erniedrigt, ne? Das würde sich keine andere Frau gefallen lassen. So. Also bitte. Also und dann alle paar Tage und so. Ist schon ziemlich krank.
Gruselig.
Manchmal kam ich mir vor, als säße ich auf einer Zeitbombe, die jeden Augenblick explodieren konnte. Dann hätte ich alles verloren, meine Frau und unser ungeborenes Kind, nachdem ich mich doch wirklich so lange schon gesehnt hatte. Davor hatte ich panische Angst. Und dann platzte die Bombe. Ich begegnete im Rotlichtmilieu einem Mann, der von meiner Zeit mit Beate befreundet gewesen war. Wir hatten uns damals zu Konkurrenten entwickelt und Beate hatte sich für mich entschieden. Ich glaube, er hatte es weder verziehen noch vergessen. »Hübsch, dich hier zu treffen«, sagte dieser Markus zynisch. Er musste beobachtet haben, dass ich gerade mit einer Frau auf die Straße getreten war. Woher ich gekommen war, konnte man leicht erraten und er wusste, dass ich dort keinen Kaffee getrunken hatte.
Alter, oh Gott.
»Ich habe jemanden besucht«, stammelte ich. »Eine Nutte hast du besucht«, höhnte Markus. »Ich sehe dich nicht zum ersten Mal hier. Da wird sich Beate aber freuen.« »Bitte, du darfst es ihr nicht sagen«, würgte ich mit staubtrockenem Hals heraus. »Du hast sie mir weggeschnappt. Jetzt werde ich sie mir wiederholen, denn ich kann mir nicht denken, dass sie mit einem Puffgänger weiterhin etwas zu tun haben möchte.«
»Allerdings ist er ja selber Puffgänger. Dann wechselt sie einen Puffgänger durch einen Puffgänger aus.
Naja, aber er muss ihm was heimzahlen quasi, ne?«
Und weg war er. Mir brach der kalte Schweiß aus. Als ich nach Hause kam, hatte Beate bereits gepackt.
Oh, der hat sie gleich angerufen.
Sie war informiert worden. Oh mein Gott, das ganze Leben bricht zusammen gerade bei dem, oder? Beate, ich flehe dich an. Ich ziehe vorläufig zu meiner Mutter, hörte ich sie eisig sagen. Ich will nicht, dass wir momentan weiter diskutieren müssen. Aber ich liebe dich doch. »Und bezahlst diese Nutten«, sagte sie, »geh weiter zu ihnen und lass mich in Ruhe, aus, basta!« In jener Nacht habe ich geheult, wie ich als kleiner Junge heulte, wenn ich den Hosenboden versohlt bekommen hatte.
Da What? Ist alles tiefenpsychologisch begraben, ich sage euch das ja.
Entscheidend.
Gruselig.
Meiner Tränen schäme ich mich nicht, denn es war alles nur meine Schuld. Ich raffte mich auf und begab mich in psychiatrische Behandlung. Wie ich es mir gedacht hatte, litt ich unter einer Zwangshandlung. Solche Zwänge sind nicht gerade selten. Manche Menschen müssen stehlen, andere haben eine Putzsucht. Praktisch. Wiederum andere waschen sich so oft die Hände, bis die Haut blutet. Wodurch meine Sucht ausgelöst wurde, muss erst noch ergründet werden. Dr. Bergmüller sagte mir, dass diese Ursachen hierher sehr vielfältig sein können. Ich arbeitete an mir und habe bereits 6 Wochen hinter mir, in denen ich nicht loszog. Ich hoffe so sehr, dass ich diesen bösen Drang endlich loswerde. Ich bete darum. Und wenn ich das geschafft habe, dann werde ich um meine Frau kämpfen. Noch lebt sie allein. Noch bekomme ich ab und an eine SMS von ihr. Vielleicht kehrt sie ja wieder zurück zu mir. Irgendwann. Ende.
Oh nein, schon wieder so ein Ende.
Oh Mann.
Wieso verlässt sie ihn gleich?
Was?
Nein.
Pardon, das also, ist die Emotion.
Nein, Entschuldigung. Wenn jemand sowas Orges macht, auf der einen Seite natürlich schrecklich und schwer verzeihlich. Aber wenn derjenige um die Ecke kommt mit einer Diagnose, dass er aus am Zwang heraus handelt, dann muss ich das doch ganz anders einschätzen, besonders als die Person, die den liebt.
Oder? Also dieser Mann hat sich erstens aus freien Stücken beim ersten Mal dafür entschieden, überhaupt diese Zwangshandlung loszutreten und ist mit seinen Kollegen, und da hat er das nur überhaupt nicht gehabt, irgendwie deppert ins Puff saufen gegangen und ist dann irgendwie deppert mit der Ina aufs Zimmer gegangen, wodurch das Ganze überhaupt erst ausgelöst worden ist. Das hat er nicht gemacht, weil er so ein armes Hase war.
Nein, das war schon, ja. Also, aber das ist ja nur mehr oder weniger, wenn das bei dem geblieben wäre, so mehr oder weniger als harmlos einzuordnen, oder nicht?
Würdest du das harmlos einordnen, wenn das dein Mann macht und du bist schwanger daheim?
Ja, es ist alles nicht lustig, aber
na, also das finde ich unverzeihlich.
Ich hatte eine Freundin, mit der ich zusammen gewohnt habe, die, wo ich draufgekommen bin, dass sie mir Geld gestohlen hat. Immer wieder.
Das ist verzeihlich.
Hat mit meiner Bankomatkarte losgegangen ist und abgehoben hat und so. Und ich war Urhas. Und dann bin ich draufgekommen, dass die kaufsüchtig war. Die konnte nicht anders. Die hat ganz absurde Sachen gekauft. Die hat so 20 Packungen Klopapier und 10-mal dasselbe Duschgel und so gekauft. Mhm. Ja. Und in ihrem Zimmer war ur viel Zeug. Aber ich habe das nicht so eingeordnet irgendwie. Aber sie hat mir vor allem angelogen dann, so sie war es nicht und bla. Mhm. Und dann erst später bin ich dann draufgekommen durch, also ich hätte dann diese Video über, also ich wusste, bei welchem Bankomat abgehoben wurde und hätte das anfragen können bei der Bank, dass die mir die Überwachungsbilder geben. Also hätte man Anzeige machen müssen und dann würde das überprüft. Und das habe ich ihr dann erzählt und dann, dass sie es zugeben.
Okay.
Und ja, ich habe ihr das, Freundschaft ist aus anderen Gründen später gescheitert, aber das habe ich ihr verziehen, weil man dann dachte, okay, wenn du mir einfach beklaust, dass du Arschloch bist, das ist ein Ding, aber wenn du so einen Zwang hast, wo du nicht anders kannst, dann muss ich dir das verzeihen. Oder nicht? Und das ist auch irgendwann losgetreten worden bei der so einem bestimmten... Nein, da bin ich ein bisschen verzeihlich.
Aber wie sollen das jemals wieder hin? Weißt du, wenn der einen anderen Zwang hat und so, aber wenn das, also ich meine, das ist schon ein heftiger Zwang. Wie soll denn die Beziehung jemals wieder in die richtigen Bahnen kommen? Da sitze ich doch immer zu Hause und denke mir, ich wäre ja paranoid.
Ja.
Traurig.
Und dass es, verstehst du, dass es ihr auch nicht selber erzählt hat, sondern dann aufliegt, das wäre ja ewig so gegangen.
Wahrscheinlich.
Ja.
Bis zum absoluten finanziellen Ruin. Ne?
Das war grausig.
Oh Gott.
Die arme Beate mit dem Baby.
Mit dem Baby im Bauch. Furchtbar.
Kein alternatives Ende. Ich finde jetzt, also in Therapie ist es ja die einzige Möglichkeit, ne? Oder irgendwie, also einzige menschliche Schluss quasi. Was soll man dazu sagen?
Furchtbar.
Ja, mit ihr wird das nichts mehr.
Ja, ihr könnt uns auf jeden Fall schreiben. Würdet ihr ihm verzeihen?
Wart ihr schon mal im Puff?
Ist es dort wirklich...
Seid ihr süchtig danach geworden?
Oh Gott.
Gibt es Frauen, die schon mal im Puff waren? Würde mich zum Beispiel interessieren. Genau. Nachdem wir vorhin festgestellt haben im privaten Gespräch, dass offensichtlich doch eine erhebliche Anzahl von Männern Pufferfahrungen haben, das hätte ich mir gar nicht so gedacht, würde mich jetzt interessieren, wie viele Frauen schon mal für Sex bezahlt haben. Interessante Informationen.
Schreibt es uns, entweder auf Insta, Facebook.
Wo auch immer, wir freuen uns sehr über eure Kommentare und alternativen Enden, Kommentare zu den guten Stockfotos, die wir euch wieder präsentieren.
Und natürlich machen wir uns nicht lächerlich über irgendwelche Zwangshandlungen. Ja. Nein, also das ist auch über den Putzzwang. Natürlich ist das nichts, was cool ist.
Das ist wirklich uncool.
Das ist auf jeden Fall
eine. Dieser Putzzwang ruiniert halt dein Leben auf eine andere Art und Weise.
Ja, also unser Beileid für alle, die unter irgendwelche Zwangshandlungen leiden und in diesem Sinne, verabschieden wir uns da ein bisschen gedrückt heute eigentlich.
Ein bisschen gedrückt, genau. Und jetzt nochmal ernst, so, also falls das der Fall sein sollte, dann holt euch Hilfe. Also.
Ja, genau, dann geht's zum Psychologen und nicht mehr weiter ins Puff.
Oh Gott.
Zu den Häschen. Weil man, aber ab und zu muss auch Rindfleisch auch erlaubt sein.
Das war so grausig. Nein, wir hören jetzt auf. Wir schicken euch in euren guten Abend, Baba, Bussi aus Wien.
Ah, und noch eine Frage. Glaubt ihr, dass die Geschichte von einem Mann oder einer Frau geschrieben wurde? Ja. Das wird mich nämlich interessieren.
Mhm. Wir geben keinen. Wir geben unsere Meinung jetzt nicht preis. Wir sind gespannt, was ihr uns schreibt.
Danke fürs Zuhören.
Danke, tschüss, gute Nacht.